Das war wirklich geil. So. Da bin ich ja leider schon relativ weit weg von so eigenen Sachen machen. Eigentlich vermisse ich das auch ganz doll und würde es auch gerne wieder machen, aber irgendwie, ja, ist auch wieder schwer irgendwie, sowas stehen zu lassen. Ne?
Hallo und herzlich willkommen zu Bummzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Peter Wanitschek. Wir reden über seine Kindheit in der DDR, wie das seine Anfänge als Musiker beeinflusst hat und wie er Schlagzeuger von Tim Bensko und Percussionist von Howard Carpendale geworden ist. Viel Spaß!
Bumm, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tauma.
Moin, Peter.
Morgen. Sei gegrüßt.
Von Wien nach Berlin.
Ah, sehr
mal
gut.
Wieder. Du bist auch in der Etage, meintest du gerade schon, wo Onkel auch ist.
Genau, in diesem lustigen OVO-Haus in Berlin, 6 Etagen voller Proberäume.
Ja,
genau.
Geil.
Und wir sind schon ewig auf der gleichen Etage. Also auch damals, wo er noch bei Ohrboten war und so. Und ist lustig.
Ja, sehr lustig, sehr, sehr lustig. Du bist Ur-Berliner, oder?
Ja, bin ich.
Ja, es ist ja irgendwie eine Seltenheit geworden. Also sagt man
ist
ja immer
so,
aber es kommt mir auch so vor, wirklich.
Ja, also ich begegne auch selten Berlinern, so richtig.
Ja.
Dann freut man sich.
Ja, glaube ich. Vor allem Berliner, die in Berlin bleiben. Also irgendwo anders trifft man dann schon auch mal Ur-Berliner, aber so wirklich in Berlin ist es irgendwie, ja. Kannst du dir erklären, warum das ist?
Nee, nicht so wirklich. Nee. Also ich bin ja auch immer in Berlin geblieben. Mhm. So. So ein bisschen, natürlich bleibt man so auch so in seiner eigenen Suppe ein bisschen. Klar hat man immer auch woanders gespielt und so, aber eigentlich, also ich bin nie richtig umgezogen in eine andere Stadt. Klar, Hamburg hat mich mal gereizt und so, aber so richtig hat es mich dann doch nicht weggetrieben. Aber
Lustig. Oder ist es, weil Berlin immer größer wird und immer mehr Leute nach Berlin ziehen und dass es dann einfach immer mehr zugezogene Berliner gibt? Ist es vielleicht einfach das?
Das ist schon. Ja, und viele Berliner sind auch nicht glücklich in Berlin.
Mhm.
Also ich höre von also vielleicht auch im gleichen Alter, höre ganz oft so, ich will raus, die Stadt ist mir zu groß und zu, einfach zu groß.
Aber bist du glücklich in Berlin?
Ja, ich wohne im Norden, so ein bisschen in Pankow, das ist ein bisschen kleiniger. Also nicht dörflich würde ich jetzt nicht nennen, aber ist jetzt nicht Kreuzberg.
Ja, okay, verstehe. Ja. Ja, ich meine, das muss man wirklich sein Leben lang kennen und mögen, ne? So, wenn man in Kreuzberg oder so wirklich in der Stadt, wenn man da leben möchte. Wäre also mir auch viel zu krass.
Genau, ich habe ja lange da gewohnt und auch dann in Neukölln und Friedrichshain, aber wenn ich jetzt mal wieder da bin, kann ich mir wirklich nicht mehr vorstellen, da zu wohnen. Ist mir wirklich zu krass.
Ja. In Neukölln habe ich sogar auch mal gewohnt. Aber nicht so lange.
Aber du bist woher ursprünglich?
Ursprünglich aus dem Wendland. In Niedersachsen und jetzt seit, jetzt muss ich rechnen, 15 Jahren, glaube ich, lebe ich in Wien.
Ah, und bist glücklich in Wien?
Ja, sehr. Mit Familie, Frau und Kindern. Sehr, sehr schön.
Cool. Also immer, wenn ich in Wien bin, bin ich auch echt, finde ich es echt schön.
Ist gar nicht lange her, ne? Da warst du, glaube ich, mit Howard Carpendale in Wien.
Genau.
Ein Off-Day.
Das war wirklich, das war der beste Off-Day seit Jahren, wirklich.
Geil.
Es war so schön. Das Wetter war toll, wir hatten Zeit und rumgerannt und schön gegessen und es war wirklich traumhaft.
Ja, schön. Voll schön. Sag mal, darf ich fragen, welcher Jahrgang du bist?
79.
Darf ich fragen, Ost-Berlin oder West-Berlin?
Ost-Berlin.
Okay, krass. Wie war das für dich?
Wie war was für mich?
Dann hast du ja dann hast du die DDR ja noch richtig, richtig bewusst miterlebt.
Ja. Ist die Frage immer, wie bewusst, aber schon noch bewusst.
Ja.
So. Ich habe einen älteren Bruder, der ist 3 Jahre älter, der hat es nochmal anders wahrgenommen.
Ja.
Aber immer wenn ich so, wenn man so Filme sieht oder Sachen über den Osten, dann merkt man doch, wie sehr man doch damit noch verbunden ist oder Sachen erkennt und so. Und doch nicht.
Na,
so
ich
mein, jung war.
Es war ja auch nicht, dass dann die Wende war und dann war auf einmal alles anders. So war es ja auch nicht, oder?
Genau, so war es auch nicht, genau. Ja. Aber ja, abgefahren, irgendwie das alles mitbekommen zu haben. So.
Ja, glaube ich. Hast du bewusste Erinnerungen an die an den Mauerfall, an dem Abend, als es dann passiert ist?
Jein. Also meine Eltern sind tatsächlich dann sozusagen los. Mhm. Das weiß ich noch. Mhm. Die wollten das wirklich dann irgendwie sehen. Aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern, so was dann mit uns war, ob wir dann, also ich kann mich an die Schule, an den nächsten Tag erinnern. Ist lustig. Da war die Klasse so halb voll. und dann dachte ich so, jetzt im Nachhinein dachte ich, warum war ich denn da in der Schule? aber das war lustig, das kann ich mich erinnern. Das tatsächlich, der nächste Tag war wirklich anders. Tatsächlich.
Das war wirklich anders. Ah, okay, verstehe. Ja. Aber was, kannst du das genauer beschreiben, was genau anders war? Was die Stimmung? Was war anders?
Ich glaube, für uns Kinder war das natürlich noch nicht so ganz klar, was jetzt da alles irgendwie sich wirklich ändert. Deswegen kann ich gar nicht so richtig sagen. Es war irgendwie so ein großes Fragezeichen. Also man hat es ja nur über die Stimmung der Eltern so ein bisschen mitbekommen, ja, dass irgendwas grundsätzlich jetzt anders ist. So.
Ja.
Aber meine Eltern waren auch nicht, sagen wir mal so gebeutelt, ja, sagen wir mal, wie vielleicht andere, sagen wir mal so, ja, vom Staat oder so. Also wir hatten jetzt nicht dieses Gefühl, dass jetzt meine Eltern so super froh sind, endlich ja befreit zu sein, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Also so, kann ja sein, dass es woanders anders war. So, ja. Deswegen war es erstmal nicht so anders für uns, die Gefühle.
Ja. Ja.
Und wir sind dann, glaube ich, so 3 Tage später sind wir dann rüber nach West-Berlin. Und daran kann ich mich noch erinnern, dass wir da so rumgefahren sind und ich war total geflasht von diesen ganzen West-Autos.
Ja.
Und also ich habe ganze Zeit nur Autos geguckt. Das ist hier irgendwie so. War halt wirklich krass anders. So, rein der optische, dieser Overload plötzlich an West-Sachen oder wie auch immer man das bezeichnen will. So Konsumgütern und Autos und alles Mögliche.
Ja, abgefahren. Ich kann mich erinnern, bei der Grenzöffnung, wir haben ja, oder wir, die Band ist immer noch zu Hause, wirklich im Grenzgebiet auf der Westseite, und wir haben dann Trabis gezählt, weil die alle rübergekommen sind. Das waren sehr, 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 sehr viele.
Abgefahren, okay.
Ja, total.
Lustig.
Total. Das ist dann quasi von der anderen Seite.
Ja, witzig. Das ist auch so lustig, wenn ich jetzt so ein Trabi sehe und denke, wir haben wirklich so ein Trabi gehabt. Dieses Mini-Auto sieht wie so ein Spielzeugauto.
Ja, wirklich wie ein Spielzeugauto. Ja.
Und damit sind wir nach Ungarn in Urlaub gefahren, irgendwie zu viert mit Sachen. Und also ist irgendwie so unklar.
Ja, abgefahren, ey. Ja, spannend. Wann und wie kam die Musik in dein Leben, beziehungsweise wann und wie kamst du auf die Idee, selber Musik zu machen?
Gute Frage. Also ich war, es ist relativ spät, also relativ spät kam das Schlagzeug, da war ich 13 so, aber ein bisschen vorher war schon, war ich so in so einem Orchester, habe Akkordeon gespielt, also erst im Knabenchor oder im Chor und dann im Orchester mit Akkordeon 3 Jahre lang und dann zum Schlagzeug, aber Schlagzeug ging eher über so eine Förderung in Jugendclubs hier in Berlin. Das war eine tolle Sache. Das hieß Rockmobil. Gibt es wahrscheinlich immer noch. Ich glaube, es gibt es immer noch. Dass sozusagen Profimusiker oder Ex-Profimusiker sozusagen da in Clubs gekommen sind. Mit Equipment komplett. Und mit den Leuten versucht, Musik zu machen und Musik aufzunehmen und so. Und wir waren hier in so einem Club in Lichtenberg, in Berlin. Und da ging es dann los und ging es dann sehr schnell, weil das so geil war. Plötzlich war alles da und wir konnten da, haben eine Band gegründet mit 13, mit 3 Leuten. Konnte eigentlich noch nicht spielen, aber erstmal einfach losmachen.
Geil. Also das muss sich dann ja irgendwie auch, das muss ja dann irgendwie mit der Wende auch sich überschnitten haben, ne? Weil du sagst, klar, Knabenchor, das muss ja dann noch DDR gewesen sein. Akkordeon hat sich dann wahrscheinlich irgendwie so da reingeschmuggelt und dann dieses, wie hieß das Programm? Rock?
Rockmobil.
Rockmobil, das klingt super. Aber das wäre in der DDR nicht denkbar gewesen, oder?
Nee. Das waren auch so Musiker, die in der DDR auch schwer hatten. Wie hießen sie denn? Komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Aber auf jeden Fall waren coole Musiker dabei, die wirklich die in coolen Bands gespielt haben.
Ja.
Das war auf jeden Fall nach der Wende, klar, alles sozusagen.
Ja,
und dann war auch interessanter wie soll man sagen, so eine Phase in dem Club, wo wir waren, der war zum Beispiel ziemlich rechts angehaucht. Oh. Ja, weil der nach der Wende ein riesiges Problem war. Ja, die Nazis in Berlin, da gab es ja wirklich fiese Sachen. So, ja. Da wurden ja Leute aus der S-Bahn geworfen und sonst was. Also da gab es ja wirklich schlimme Sachen. Und diese Jugendclubs, die waren so ein bisschen politisch, waren die so eingeordnet. Ja, man wusste, okay, da ist nicht cool hinzugehen. Ja, der Club ist links. Und wir waren in so einem Club, der war so ein bisschen, also nicht rechts, aber das war schon so, die Jugendlichen waren schon eher da zu verorten, sagen wir mal so. Mhm. Und gab es so einen Vorderraum, da sind wir immer schnell durch. Ja, das war mir immer so ein bisschen unangenehm, ich wollte mit den Leuten nichts zu tun haben. Mhm. Und hinten war dann die Kabine, wo wir Musik machen konnten. So. Mhm. Ja, aber der Club war eigentlich nicht cool. So. Also das spielt dann immer noch so, auch noch rein in diese ganze Szene sozusagen.
Ja, okay, krass. Ja klar, das ist ja auch nicht mehr auf Knopfdruck vorbei. Also sieht man ja auch heute, dass das ein Riesenproblem ist und auch immer war.
Genau, ja. Aber in den 90ern Anfang war es noch erstmal extremer, so tatsächlich.
Ja, ja.
Es gab richtig, da wurden wirklich Clubs, von dem einen Club gab es wirklich, wurde der Club überfallen, sagen wir mal so, mit Schlägern und so. Es war wirklich, wirklich fies. Und wir haben uns ja immer verortet mit den linken Clubs und auch die Leute, die coole Konzerte organisiert haben in der Szene, war wirklich eine tolle Jugendarbeit. Mhm. Die waren im anderen Club, ja, da gab es coole Punkbands, das war wirklich geil. So.
Ja.
Und sowas gibt es so gar nicht mehr. Also die Leute, die damals gemacht haben, die machen es natürlich auch nicht mehr. Und es wurde alles so eingestampft. Ja. Aber damals, jetzt rückwirkend zu sehen, was da eigentlich für eine tolle Jugendarbeit mit Bands gemacht worden ist, war wirklich cool.
Ja, aber war das dann, warum wart ihr in dem Club und warum wart ihr nicht in dem linken?
Weil der sozusagen für uns, das war unsere Wohngegend. Der andere war wirklich deutlich weiter weg.
Ah,
das war
okay.
Wirklich, da müsst, also da, genau.
Ja, genau. Und dann war dieses Rockmobil und das klingt ja wirklich richtig super. Und dadurch hast du dich dann zum ersten Mal ans Schlagzeug gesetzt oder wie genau ist das passiert?
Ja, das war der Clubleiter von dem Club, der war eigentlich auch total cool, der hatte so als Job, so ein bisschen nebenjobmäßig gemacht, wollte sich aber eigentlich auf sein Schlagzeugstudium vorbereiten.
Ah.
An der Eisler, voll der coole Typ. Und das war dann mein Lehrer dort, so, und den fand ich tierisch. Super Schlagzeuger, super Typ. Genau, über ihn bin ich dann so ein bisschen, der hat mich dann noch mehr angefixt, sozusagen, irgendwie.
Ja, verstehe.
Und der wurde dann noch so ein bisschen mein Mentor, so super Typ, okay. Hier in Berlin-Köpenick, der hat sozusagen dann auch ganz tolle Arbeit mit Kids gemacht, also der hat die Samba-Kids gegründet, das war so eine Samba-Kindertrommelgruppe, die wirklich cool waren, wirklich tierische Sachen gemacht haben, mit Fettes Brot zusammen und also die haben wirklich
coole
Sachen gemacht.
Ja,
und
cool.
Mit denen war ich auch zusammen in Rio und wir haben da getrommelt.
Wow.
Also wirklich ein tolles Projekt.
Ja.
Und der gute René lebt leider nicht mehr, ist leider an Krebs verstorben, ziemlich früh.
Ja.
Aber er war eine ganz wichtige Person in meinem Leben. Also ich glaube, ohne ihn weiß ich gar nicht, ob ich dann so diese Trommelgeschichte so verfolgt hätte tatsächlich.
Ja, krass. Das ist ja toll, wenn man, also ich finde das total toll, wenn man so jemanden hat, der einen inspiriert und der einen irgendwie so, den man als Mentor betrachten kann. Ist total schön.
Ja, voll.
Ja. Ja, voll gut. Und wie war das dann so bandmäßig?
Na, wir hatten dann so eine kleine Trio, ganz klein, Schlagzeug, Bass, Gitarre und erst haben wir gecovert. Unser erstes Konzert war so ein Musikschulenkonzert auf so einer ganz hohen Bühne. Gab es ja früher diese Kulturbühnen, die so ganz hoch. Oh Gott, an diesen Raum kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und dann haben wir Beatles-Songs gespielt und auch auf so einem elektrischen Schlagzeug, da gab es diese ganz schlimmen, also diese 8 Pads, diese Dinger, die man auf den Tisch stellt, weißt du, so diese ganz kleinen
Pads
drauf.
Oh Gott, ja.
Ich glaube, das Ding habe ich benutzt, das war so mein erstes E-Drum tatsächlich.
Ja.
Damit haben wir geübt und auch tatsächlich auf der Bühne gespielt.
Ganz lustig.
Ja. Und dann später habe ich dann so ein Simmons E-Drum bekommen, haben wir gekauft, diese riesen Pads, diese sechseckigen Dinger.
Achso, ja, die! Ach, geil!
Diese Hexer.
Ja.
Unfassbar laut, wenn man darauf haut. Ja? Diese Plaste, der so hart war. Also, ich glaube, unsere Nachbarn haben gelitten, tatsächlich. Das war wirklich laut. Und irgendwann dann auch ein richtiges Schlagzeug tatsächlich unter das Hochbett gestellt. So mit, weiß ich gar nicht, zur Jugendweihe oder so. Irgendwie, nee, ein bisschen früher. 13 oder 14 habe ich dann mein erstes Stark ja. gekriegt.
Ja.
Voll lustig.
Ja. Aber dann tatsächlich im Kinderzimmer, in der Wohnung.
Tatsächlich in der Wohnung, ja. Also mein Kumpel wohnte über uns, mein Schulkollege. Ja. Und da konnten die Eltern schwer was sagen.
Ah.
Also, oder, aber ich glaube, die haben ganz schön gelitten, tatsächlich. Aber ja, es ist ja eigentlich erlaubt, ja.
Es ist, immer es so ist ja Thema. Eigentlich erlaubt, ja, 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 klar.
Man darf ja, ich weiß gar nicht, wie das Gesetz ist, ob man eine Stunde darf oder wie auch immer.
Ja, es gibt irgendwie Tageszeiten, zu denen man nicht darf, aber mindestens eine Stunde pro Tag.
Genau, traut sich halt keiner, das auszufighten. So
ja,
mit
ja.
seinen Nachbarn.
Ja, 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 es ist ja auch ein bisschen verständlich, also weil gerade Schlagzeug am Anfang, also du hast ja grundsätzlich natürlich die Lautstärke und du musst ja am Anfang einfach sau viel üben, wenn man das nicht kann und das klingt halt auch nicht immer schön und gerade und angenehm.
Ja, ja, das ist wirklich, aber es ist so lustig hier, mein kleiner Sohn, der will auch mal trommeln, hab ihm einen Stöcker geschenkt. Und der hat letztens auf dem Sofa gehauen. Einfach nur aufs Sofa. Klar, das rumpft schon ganz schön, wenn man da richtig raufzimmert. Und 5 Minuten später klingelt es an der Tür.
Nee. Ja,
wie kann der denn Schlagzeug spielen in der Wohnung? Und wir, es ist kein Schlagzeug. Es ist dein Sofa.
Nicht im Ernst. Echt so? Oh,
ja, Mann. Also wirklich so. Also, ja, dann nehme ich schon Kissen, das ein bisschen leiser ist. Und auch so weit ist man dann schon, weißt du? Dass selbst das dann zu viel ist. So.
Ja. Ja, ach, das ist doof, das ist schade. Ja, wie alt ist dein Sohn?
4.
Ah, geil. Cool.
Aber der hat voll Bock immer zu trommeln. Dann fahren wir da ins Overhaus und dann liegt er los.
Sehr gut. Das ist voll geil. Sehr, sehr gut. Ah, schön. Ja, schön immer den Nachwuchs mit ranbringen ans Instrument.
Ja,
sehr
klar.
Gut. Sehr, sehr gut. Wann... Hattest du so einen Moment, in dem du wusstest, so, das ist das, was ich machen will? Das ist das irgendwie, was womit ich mein Leben bestreiten will?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Eigentlich hat sich das so reingeschummelt oder so zurecht. Keine Ahnung. Immer in vielen Bands gespielt, gleichzeitig, klar, ja, wie viele von uns, viele Sachen machen und machen und machen. Es gab kurz mal so ein Ding, klar, bei Zivildienst, dann war ich dann mal kurz, dachte ich so, will ich das vielleicht machen, soziale Arbeit, hatte mich dann beworben an der Uni, wurde nicht genommen, also immer interessant zurückzugucken, wa? Wie wäre es gelaufen, wenn man da angenommen worden
und ja, total,
hätte den,
total
den spannend. Weg einschlagen, vielleicht ist es einfach so eine kleine Kreuzung, die, ups.
Was genau hättest du denn studieren wollen?
Soziale Arbeit vielleicht. Ja. Also so war schon der Bereich so.
Ja.
Und also ich habe nach dem Zivildienst dann auch weiter gearbeitet in dem Bereich. Ich war in so einem Obdachlosenheim ziemlich lange und habe da schon auch krasse Sachen erlebt. Das war schon auch krass, aber auch spannend so. Aber auch immer wieder Musik parallel gemacht, deswegen war das immer so zweigleisig und genau, die Kreuzung ging dann Richtung Musik. So.
Ja, was genau hat dich denn abgehalten vom Studieren?
Also die Musik war trotzdem irgendwie spannender, sagen wir so. Ja. Dann gab es mal einen Schlüsselmoment, wo ich jemanden begleitet habe bei einer Aufnahmeprüfung am Saxophon. Also ich habe Schlagzeug gespielt, ein Saxophonist, weil ich dachte, vielleicht wäre es cool, Schlagzeug zu studieren. Und es war leider so ein Negativerlebnis. Ja, der wurde so wie man so schlecht behandelt da, also von der Jury, das war so unangenehm.
Ja, für so. Dich oder für den Saxophonspieler?
Für den Saxophonspieler.
Ja, ja, stimmt. Ja, also du hast so ja wirklich, nur Begleitung.
Ich habe nur Begleitung gemacht, genau. Ja. Und das war dann so wirklich so ein Satz wie, ihnen fehlt es an allem, bla bla bla. Und wirklich so. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es das war, aber das hat mich schon ganz schön, dachte so, also in diesen Käfig möchte ich jetzt nicht unbedingt rein.
So. Ja.
Ja. Also es, dadurch, manchmal habe ich es auch bereut, so, weil viele mit den Leuten, mit denen ich Musik mache, haben auch studiert. Aber selbst die sagen ja auch, ja, muss man nicht unbedingt, aber.
Ja, es sagen tatsächlich die meisten, mit den meisten studierten Schlagwerkern innen, mit denen ich hier spreche, die sagen das tatsächlich. Ja, dann hast du da so einen Wisch in der Hand, kannst rein theoretisch die und die Lehrbücher auswendig durchspielen, aber irgendwie so fürs Zusammenspiel mit anderen Menschen also ja, hast du halt so ein Zettel in der Hand irgendwie, wo draufsteht, du bist jetzt irgendwie diplomierter Schlagzeuger oder diplomierte Schlagzeugerin. Ist halt so die Frage, ob man das braucht, ne?
Ja, ja. Aber glaube, trotzdem nimmt man ja viel mit.
Natürlich,
so, weil man auch Sachen macht natürlich. Oder machen muss, die dann doch was bringen. So, aber.
Ja, aber es ist nicht doch so ein bisschen wie Matheunterricht, dass man irgendwie, ohne dass man Abitur macht, muss man irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche super komplizierten Matheaufgaben, die man später nie in seinem Leben braucht. Auch selbst sollte man irgendwas, einen Beruf auswählen, in dem man irgendwie rechnen können muss. Man muss doch jetzt irgendwie nicht irgendwelche abstrakten, super komplizierten Rechenaufgaben lösen. Ich sehe das schon so ein bisschen so, dass man, dass man da nicht nur Sachen lernt, die man später können muss.
Ja, richtig. Ja, genau. Also ich habe nur manchmal gemerkt, zum Beispiel, was so Chart-Reading angeht, Lesen, Sachen, da war ich halt deutlich hinterher. So. Mhm. Also ich weiß noch, gab es wirklich so einen Moment irgendwann, wo ich dachte, ich kann einfach keine Schlagzeugnoten. Ich kann einfach keine Groove-Noten lesen.
Ja. Ja.
Kann ich nicht.
Ja.
Und weil mir richtig, oder schreiben, ja, Sachen Grooves aufschreiben und so.
Ja.
Und das war mir so richtig peinlich. Und dann habe ich es mir aber selbst beigebracht, indem ich gab so Programme, ja, mit denen man Rhythmik lernen konnte. Wir hatten so einen alten Apple und dann konnte man dann so, wurden Noten angezeigt und dann musste man das tappen.
Ah.
Und dann habe ich dann jeden Tag 100 Übungen gemacht.
Das war krass.
Richtig komplizierte Zeug. Konntest natürlich die ganzen Werte oder konntest du komplizierter machen. Triolen rein, Triolen raus, alles Mögliche.
Ja.
Pausen. Und das konnte ich dann irgendwann alle so tappen. Und dann konnte ich es, damit habe ich es eigentlich gelernt, Rhythmik zu lesen oder zu schreiben letztendlich. Ja. So. Aber
wann und wie und wo und an welchem Apple-Rechner hast du das denn gelernt?
Das war, also wie gesagt, zu Hause irgendwie und war so ein alter Apple, so ein Kasten, wo alles so drin ist. Und so ein Bildschirm mit, weiß ich noch. Der war auch letztendlich dann nur noch dafür da. Der konnte nicht mehr, der konnte nur noch dieses Programm. aber es war cool. Und aber auch später noch, dann so richtig mit Bands und richtig Abläufe, schnell lesen, unter Druck.
Ja.
Hab ich schon gemerkt. Meine Kollegen, die studiert haben, oder wie auch immer, waren da einfach besser oder schneller. Oder sicherer und
okay.
Ich habe mich da manchmal ganz schön Angstschweiß auf der Stirn. Ja.
Okay.
Also ich hatte zum Beispiel einmal so ein Musical gespielt in Magdeburg, Jesus Christ Superstar, und da war wirklich so alles lesen. So, und verschiedene krass. Taktarten und Zeug. Und war wirklich uiuiui. da war ich ganz schön am Schwitzen.
Ja, lustig. Ja, wie ist es denn dazu gekommen, dass du zum Beispiel solche Jobs kriegst, dass du dann auf einmal in Magdeburg ein Musical spielst, ohne jetzt Schlagzeug studiert zu haben?
So über Kontakte, war irgendwer, der denkt, dass der wird das schon machen. der nicht weiß,
und dann sitzt du da mit Angstschweiß.
Genau. Also, ich weiß wirklich, die erste Probe war wirklich schlimm. Ich weiß genau, boah, der Dirigent hat auch geschwitzt. Der hat schon gemerkt, dass ich da am Kämpfen bin.
Ja.
Aber lief dann alles gut. Aber es war wirklich so, wow. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es ist total cool. Ich meine, letztendlich dieses Lernen beim Machen, das ist ja eigentlich was total Geiles. So.
Ja, also, absolut. Ja, absolut.
Also diese, man kann ja auch nur bedingt in seinem Proberaum Sachen lernen. Ist einfach so.
Ja,
man wisst ja. Und wenn man in die Situation kommt, wo es ernst wird, wo andere Leute sind oder keine Ahnung, wo eine Kamera läuft oder wie auch immer, irgendwas, was Druck macht, da wird es dann interessant. So.
Ja, das ist ja auch das Interessante bei diesen Instagram-Schlagzeugern, nenne ich sie mal, die halt dann irgendwie da tierisch ein Los machen, wo du dann aber auch merkst, dass da hinter jedem Video, also natürlich unfassbar viel Arbeit steckt, aber eben auch unfassbar viel Editierung und so. Und dann siehst du die mal live und denkst so, ach so, interessant.
Ja, genau, ganz anderer Ansatz. Ja,
ja total. Ja, total.
Also ich hatte zum Beispiel letztens eine Sache, die war auch eine sehr interessante Erfahrung. Wir haben irgendwie so eine Fernsehsendung, durfte ich mitmachen. Das war dieses, von Sing Mein Song gab es so eine Schlagerversion, Sing Mein Schlager sozusagen. Neues Pilotprojekt sozusagen, um das zu probieren.
Ja.
Und es war auch Teile der Howard Band sozusagen. Und ich durfte da Schlagzeug spielen. Nicht Percussion, sondern war ich ganz froh.
Ja.
Und es war wirklich, und so einen Druck habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wirklich so, alle Kameras, jetzt wird's wichtig, jetzt, du hast nur eine Chance. Ja, die Kamera läuft, zähl ein, alles und alles muss sitzen. Und das war wirklich, das fand ich ganz schön krass. So.
Ja.
Und danach war ich wirklich froh, dass es ganz gut ausgegangen ist, ohne grobe Fehler.
Da habe ich einen Ausschnitt gesehen. Ich glaube, das war Sarah Lombardi. Heißt die noch Lombardi?
Nee, Sarah, wie heißt sie denn? Sarah auf jeden Fall, aber nicht Lombardi. Aber
ja, die hat einen Mary Rose Song gesungen, glaube ich. Kann das sein?
Ja, es kann sein.
Ja, genau. Nee, den Ausschnitt habe ich gesehen.
Gott, jetzt komme ich schon wieder auf den Namen nicht. Matze Reim haben wir gehabt.
Ja.
Matthias Reim-Sendung. Und Marianne Rosenberg.
Ah, Marianne Rosenberg war es, genau, natürlich.
Genau.
Ja, Entschuldigung, habe ich verwechselt, meine Schuld. Sah toll aus, also sah richtig gut aus.
War auch eine geile Band, also echt, hat super Spaß gemacht, aber dieser Druck, der hat mich ganz schön fertig gemacht.
Also ja, so. Also war das schon unguter Druck?
Nö, eigentlich nicht, weil
okay, dann ist
weil,
gut.
Weil wir hatten Wahnsinn Zeitstress in dieser Produktion. Also wir mussten da irgendwie 26 Lieder in 3 Tagen arrangieren.
Oh, wow, krass.
Also es war wirklich auch eine Frechheit. Es war einfach zu krass. So.
Ja.
Und wir liefen alle so auf absolut Anschlag.
Ja.
So.
Ja.
Aber die Band kannte sich so gut durch Howard.
Ja.
Also dadurch haben wir so viel auffangen können, einfach durch unsere Freundschaft innerhalb der Band. So.
Ja,
und das hat schon
toll,
irgendwie
so
eine Sicherheit gegeben, die irgendwie cool war. So. Also wenn ich da gesessen in einer fremden Band. Das wäre
eine andere Nummer gewesen. Du hast gesagt, du durftest Gott sei Dank trommeln, weil du bist ja eigentlich Percussionist bei Howard Carpendale und saßt dann da am Schlagzeug mit zum Teil aber der gleichen Band. Wie war denn das?
Super geil,
glaube ich.
Also mit 2 von denen spiele ich auch schon lange, auch in anderen Sachen, deswegen kennen die mich auch als Schlagzeuger, die anderen nicht so. Und ich durfte ja einmal bei Howard auch Schlagzeug spielen. Ich durfte einmal einspringen. Das war auch wirklich cool. Das hat Spaß gemacht. Plötzlich so.
Ja, glaube ich.
Und viele in der Band wussten es nicht so. Und dachten, hä?
Ja, was macht der da?
Das war wirklich, genau. Und am Percussion war der Sub, der manchmal für mich gesubbt hat. Das war auch cool,
mit dem mal cool
zusammen zu spielen.
Ja.
Das war cool. Total geil.
Cool. Ja, sehr schön. Aber lass uns noch mal nochmal zurückgehen. Du hast Abitur gemacht, hast dann überlegt zu studieren, aber dann kam die Musik. Was waren das dann für Projekte? Wie ging das dann los?
Da muss ich ganz doll graben. Das war halt auch Spaßbands. Ja? Ich hatte zum Beispiel so eine Hip-Hop-Spaßband oder so. Hip-Hop, Fun, mit relativ vielen Musikern, 3 Leute am Rappen da und so und Beatbox-Crew und gibt sogar Leute, die machen sogar immer noch, die For Example, das ist eine tolle Beatbox-Crew, voll die geilen Typen, mit denen haben wir gespielt, dann natürlich halt auch so Cover-Zeug schon angefangen, um so ein bisschen damit auch mal den Versuch Geld zu verdienen, dann hatte ich eine eigene Band, Pub Tiger hieß die. Das war auch cool. Das war wirklich so eine Erfahrung, die habe ich seitdem auch nie wieder machen können, so mit eigener Musik.
Ja.
So wirklich so, dass man im Club, wo ein kleiner Club dann voll ist und die Leute singen die Texte, das war wirklich geil. So.
Mhm.
Da bin ich ja leider schon relativ weit weg von so eigenen Sachen machen.
Mhm.
Eigentlich vermisse ich das auch ganz doll und würde es auch gerne wieder machen, aber irgendwie, ist auch wieder schwer irgendwie.
Mm. Ja, klar.
Stehen zu lassen. Ne? Genau. Genau, aber es waren halt verschiedene Sachen, die gleichzeitig waren, teilweise auch zu viel. Ja, was manchmal auch schwierig war für Beziehungen oder was auch immer, für das Leben daneben. aber erstmal hatte man so einen Drang, irgendwie alles zu machen.
Ja.
Nicht wahr?
Ja, das verstehe ich total. Ja, verstehe ich voll. Ich meine, ist aber auch mutig, ne? Weil du sagst gerade selber, so mal, du hast mal dann so Coversachen gespielt, um dann auch mal den Versuch zu starten, damit Geld zu verdienen. Das ist ja schwer. Und dann auch, das ist so, man gibt ja auch so einfach Sicherheit ab, indem man sagt, so, ich entscheide mich jetzt nicht dafür, zu studieren und irgendwie was Sicheres zu haben, sondern ich entscheide mich für den schwierigen Weg des Künstlers.
Ja, voll. Also ja. Meine Eltern hatten da schon zu knabbern, so, aber es kam nie so dieser ganz dolle Druck auf. Also ja, es gab jetzt nicht so dieses, du machst das jetzt, sonst. Ja, ja. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Da bin ich schon irgendwie dankbar.
Ja,
so.
Cool.
Aber sie hatten schon Probleme damit. Ja, das ist schon klar. So.
Verstehe. Verstehe. Wann war denn der Punkt, an dem du gesagt hast, so, okay, es war richtig, dass ich nicht studiert habe, sondern dass ich mich ins Künstlerleben gestürzt habe. Hattest du da so einen Punkt, wo du dann irgendwie so dachtest, so, ey, also hängt natürlich auch mit der finanziellen Sicherheit zusammen und so, und aber auch natürlich mit der Erfüllung von dem, was man machen will. Gab es das bei dir?
So einen Punkt gab es nicht eigentlich.
Okay.
So, es gab so Momente, wo man Sachen bewusst genießen konnte, sagen wir mal so, ja, als einen besonderen Moment, zum Beispiel bei Konzerten oder auf Tour oder wie auch immer. Also ich weiß noch, als wir mit Tim in dieser Waldbühne gespielt haben, das war schon tatsächlich so ein Moment, so, wo ich wirklich dachte, so, ich weiß noch, da gab es so einen Song, wo ich mal Pause hatte, ja, so ein Akustiksong, und ich stand so mit dem Bassisten neben der Bühne und habe so auf die Leute geguckt und auf die Location und war so, boah,
krass.
Das ist schon ganz, ganz schön krass. Also es muss ja auch nicht immer damit zu tun haben, dass es jetzt eine besondere große Location ist, sondern aber es gab so einen Moment. Es gab auch andere Momente mit einer anderen Band, mit dem ich sehr viel gespielt habe, mit Mono Nikitamann, wo wir irgendwie geile Erlebnisse einfach auf Tour hatten, die so einfach herzlich waren, ja, mit dem Publikum zusammen. Einfach intensive Momente. Zum Beispiel erinnere ich mich an so einen Moment, wo die beiden Sänger dann einen Rollstuhlfahrer auf die Bühne gehoben haben. Aber mit so einem richtigen fies, schweren E-Rollstuhl, der irgendwie 300 Kilo wiegt.
Ja.
So. Oder auch ein Rollstuhlfahrer, so Stage-Diving über die Leute und so.
Ah, das ist auch, das ist so krass. Das liebe ich auch. Das ist wirklich, das sind so geile Momente.
Geil. Ja, voll. Genau. Und sowas konnte ich dann bewusster genießen. Also, aber nicht so mit der Entscheidung, so, oh, jetzt habe ich irgendwie, deswegen habe ich den Weg richtig eingeschlagen oder so. So würde ich gar nicht sagen. Also,
verstehe.
Weil es gibt ja auch genug andere Momente, wo das auch hart ist.
Ja, klar.
Also wenn man irgendwie ewig weg ist oder am Sonntag irgendwie 8 Stunden auf der Autobahn hängst, so, sind jetzt nicht die Momente, die so geil sind. So,
Genau. Seit wann spielst du denn bei Tim Bensko und wie kam das?
Da ist interessant, weil diese Frage hatte ich mich auch letztens mit Tim selbst gestellt mal. Es war wirklich schwer, wieder zurückzudenken, wann ging das eigentlich wirklich los? Und wir haben so versucht, die ersten Konzerte zusammen zu klamüsern. Aber so 2008, darauf haben wir uns ungefähr geeinigt. Da ging das so los. So. Und das ging über einen Gitarristenfreund, den lieben Lars Köln aus Hamburg.
Ja.
Toller Gitarrist. Und der hat mich einfach gefragt, ey, also ich habe mit ihm zusammen in einer Hip-Hop-Band gespielt, mit Chef Cat zusammen. Und das war echt auch eine geile Zeit am Anfang, voll cool. Und der fragte mich dann, hey, ich habe hier einen Sänger kennengelernt, der scheint Talent zu haben, den kennt noch keiner. Und lass mal treffen. So. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen, einfach nur zum Quatschen, das war total, total nett. Und man hat schon gemerkt, der will so was losmachen. So, der will so starten. Und für ihn war es auch schwer, weil er hat so mit seinen Kumpels gespielt und er wollte so den nächsten Schritt gehen. Er wollte irgendwie, er kam nicht weiter. So, und musste sich sozusagen so ein bisschen von seinen Schulkameraden so trennen. Was natürlich schwer war. So weil er dachte so, ja, jetzt hier kommt er nicht weiter. So.
Okay.
Genau. Und dann haben wir diese Band gegründet, gute Leute, und dann ging es ziemlich fix. Ziemlich, also eigentlich glaube ich so, für die Szene ging es ziemlich schnell. So dann.
Ja.
Und hat sich dann ziemlich überschlagen irgendwie. Obwohl man es ja trotzdem dann, wenn man so drin ist, oft gar nicht so bewusst mitkriegt. Also ich finde das immer spannend, dass man so manchmal so Jahre später dann zurückdenkt und zurückguckt und denkt so, wow, also in dem Jahr war wirklich viel los. Ist ja verrückt. So. Aber wenn man in so einer Mühle so drin ist, dann
stimmt.
Dann macht man ja einfach so.
Ja.
Genau.
Ja. Achso, das heißt, du bist quasi von Anfang an dabei. Also wenn man jetzt mal die befreundete Band, mit der er da nicht weitergekommen ist, mal außen vor nimmt, bist du bei dem Tim Bensko, den man heute kennt, von Anfang an dabei?
Genau, also ich bin wirklich, ich glaube das zweite Konzert, was er je gegeben hat,
ach,
da war ich schon dabei.
So. Krass, ja, wow.
Also und jetzt von der Band ist auch keiner so lange dabei, die sind schon alle schon ausgewechselt, sagen wir mal so.
Okay, ja.
Also ich bin der als einzige Gründungsmitglied, sagen wir mal, aus dieser damaligen Zeit.
Ja, krass. Wow.
Und deswegen, das war auch spannend, diesen ganzen Wahnsinn mitzukriegen. Und ich habe ja auch mit ihm alleine gespielt, so im Duo, mit, auf einer Kiste hier Cajon und dann irgendwie und so ein Zeug. Und
ja.
Genau.
Ja, abgefahren. Cool. Ja, das ist ja bestimmt, ja, wie du sagst, das ist bestimmt gerade spannend, dass dann so quasi mit einfach, ja, ich habe hier so einen Sänger kennengelernt, hätte Lust mal mit dem, keiner, also scheint talentiert zu sein, aber und dann zack, 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 geht das ratzfatz. Also das stelle ich mir total abgefahren vor, weil du bist ja dann trotzdem, du bist ja im Hintergrund, du bist in der zweiten Reihe, weil gerade bei so einem Solokünstler wie Tim Bensko, da ist halt zu 100% eher im Vordergrund. Und das sich mit so ein bisschen so aus der zweiten Reihe dann so anzugucken, so aha, so schnell kann es gehen, stelle ich mir sehr interessant vor.
Ja, definitiv. Also gab natürlich all den Jahren auch so Höhen und Tiefen, ja. Mhm.
Klar, die gibt's ja immer.
Die gibt's immer. So. Und gerade wenn es der Fokus auf dem Sänger liegt.
Ja.
Genau. Aber es war eine spannende Zeit. Wirklich, wirklich cool.
Ja. Und wie kam das mit Howard Carpenter, dass du denn da Percussionist geworden bist?
über den Keyboarder.
Ja.
Ja. Den guten Daniel Hasbecker, der auch überall spielt. ich nenne ihn immer den Muckerkönig, weil der immer, der spielt einfach viel. Genau, und der ist da reingekommen, war glaube ich so anderthalb Jahre da drin und dann ist der Percussionist ausgestiegen und er hat mich dann empfohlen und das war total cool. Also dass dann der MD hatte mich schon am Schlagzeug gesehen bei Tim.
Ah, okay.
Und hatte sozusagen, das fand ich total geil. Er meinte so, ach klar, dem traue ich das irgendwie zu.
Ja.
Ja. Dabei hat er mich ja nie am Percussion gesehen. War für mich ja auch irgendwie neu. So.
Ja.
Also ich habe mich da auch echt tatsächlich wirklich da erst so ein bisschen da reingefummelt. So.
Ja.
Ich hatte immer so ein gewissen Freude daran schon. Hatte schon Congas und habe auch Unterricht damals schon bei meinem Mentor an den Congas gehabt und so. Auch so die Sachen ein bisschen, das fand ich schon geil irgendwie. Aber in so einer Produktion ein Percussion zu spielen, war komplett Neuland irgendwie.
Ja. Aber wie ist das denn? Gibt es dann so ganz klare Vorgaben, was du machen musst, woran du dich halten musst? Oder bist du da relativ frei? Oder wie sehr gibt es der MD, also der Musical Director, der so die ganze Musik zusammenhält? Oder wie fest oder wie dicht ist die Zusammenarbeit mit dem Schlagzeuger dann in der bestehenden Gruppe? Wie muss man sich das vorstellen?
Also der MD ist wirklich toll, weil der so viel Vertrauen zu der Band hat. Also er versucht sich gute Leute zu suchen und gibt denen Vertrauen, dass die geschmackvolle Sachen anbieten, sagen wir mal so.
Ja.
Und das war für mich richtig neu, weil das war wirklich krass in so einer großen Position, dass es so frei und so viel Vertrauen da ist. Das war wirklich geil. Und klar, es gab ganz grobe Vorrichtungen, ja, also ob er jetzt mehr Shaker oder mehr Tambourin oder mehr E-Drums, E-Sounds. Zum Beispiel bei der letzten Tour war dann mehr E-Sounds. Also dann war klar, okay, die Bongos kannst du zu Hause lassen. und Congas auch weniger spielen.
Ja.
Das war für mich erstmal so ein bisschen schade, weil ich mag diesen Sound irgendwie und mag das auch zu spielen, aber klar, gut, wenn es nicht so erwünscht ist, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Und dann habe ich mich mehr in diese E-Sounds reingefummelt, Sachen zu lernen und so. Und mit dem Schlagzeuger war es ab Tag 1 großartig. Also so ein dufter Typ und Schaba Schmidt aus Bayern.
Ja.
Und der hat auch sofort verstanden, Raum zu lassen und wir haben sofort eine tolle Zusammenarbeit gehabt.
Ach cool.
Also es ist wirklich ganz, ganz großartig. Und diese Band ist einfach wirklich ein Traum. Eine Riesenband mit Bläsern. Es ist wirklich, also man hat immer so Vorurteile und denkt so, oh, Schlagerband, das kann ja nicht so toll sein, aber es ist wirklich, es macht so viel Spaß und ist wirklich eine Soundwand mit 15 Leuten, das ist einfach ein fetter Sound auf dem Ohr, das ist wirklich geil.
Ja, cool. Schön. Ja, also wie du sagst, also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, zu einem Konzert von Howard Carpendale zu gehen, aber so wie, wenn du das so erzählst, dann irgendwie so, dann würde es mich dann doch mal interessieren, wie das dann wirklich ist live und sowas, was man daraus machen kann. Weil man, also das Ding ist ja, man kennt ja die Songs so und man ist ja dann doch irgendwie begleiten die einen dann doch mehr oder weniger das Leben. Und klar, man macht sich manchmal so ein bisschen lustig drüber, weil es ist ja Schlager so, aber irgendwie trotzdem hat es ja eine Faszination.
Ja, genau. Und aber der Witz ist ja auch, dass da alle in der Band und auch er selbst damit irgendwie auch lustig umgeht. Ja. Ja, das ist nicht so ein Ernst. Also ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Pop-Produktion viel mehr Ernst ist als da. So. Ja. Also das ist wirklich. Das ist lustig, das ist irgendwie cool, das ist irgendwie witzig. So. Und es ist halt so eine Showband, so ein bisschen wie, ja, so in alten Zeiten. Alle Instrumente sind da, man kann alles machen. Erstmal so. Und das ist irgendwie geil. Da kommt nichts vom Band. Ja, das ist alles. Und krass dynamisch. Also diese Band kann wirklich krass dynamisch spielen, weil da nichts vom Band kommt, wo man sich irgendwie lang halten muss. So.
Ja.
Das ist einfach großartig. Und dann gibt es teilweise so Live-Arrangements, wo der MD wirklich ins Mikrofon. Wir nennen das immer das Busfahrermikrofon. Ja? Das Busfahrermikrofon haben wir nur. Und dann muss der, wenn Howard Carpendale falsch abbiegt, ja, in der Form, dann muss die ganze Band live arrangiert werden. Also hier, zack, zack, hier bleiben, hier auf den, dann zack, hier, wir gehen gleich rüber in B-Part nochmal und alles auf den Ohren. Und das ist schon geil. So. Das macht schon, macht schon Bock irgendwie.
Ja, cool, ja, lustig.
Ja. Ich lade dich ein, ey, wenn wir nach Wien kommen.
Ja, ey, unbedingt.
Musst du kommen.
Komme ich sofort. Voll gerne. Finde ich wirklich wahnsinnig interessant. Voll gut.
Es gibt ja wirklich jetzt, leider jetzt bald den Abschluss. So. Also nächstes Jahr ist er dann wirklich Abschlusstournee.
Okay.
Und dann ist vorbei.
Ist natürlich krass.
Auch schade, aber einmal dürfen wir noch.
Ja. Na, ich meine, der hat ja ein stattliches Alter schon, der Mann, ne?
Dann ist er 80, genau.
Krass.
Ja. Also ist dann sozusagen, ich glaube, es ist für ihn auch so ein Lebenselixier nochmal, dass er so dieses, der will diese Tour nochmal spielen. So.
Ja, ja.
Das merkt man schon. So, das ist schon krass. Irgendwie krass, was das mit dem macht. So. Das ist schon irgendwie cool.
Ja. Ja, abgefahren, echt interessant. Und seit wann bist du bei Howie?
Ich weiß gar nicht, also 4 Jahre, ganz grob geschätzt.
Okay. Ja.
Ich weiß gar nicht ganz genau, aber ungefähr so.
Ja.
Und wir haben halt eine Tour gespielt, gab so Festivals, gibt es ja auch mit denen so ein bisschen Festivals, also du weißt schon, das ist natürlich eine andere Art von Festival, aber im Sommer irgendwo auf einer großen schönen Freilichtbühne, das ist immer schon cool und das ist wirklich so wie so Fanlager, weil die Band, die verstehen sich alle so toll, das ist so eine tolle Crew irgendwie, hätte ich nicht gedacht.
Ihr seid dann ja auch ganz schön viele, ne? Das ist ja dann, ist ja auch einfach die Bühne und hinter der Bühne und in den Bussen ist es dann ja einfach voll.
Genau. Und es ist auch, es gibt ja da keinen Nightliner. Man fährt ja mit so einem Dayliner, mit so einem Reisebus.
Ach nein.
Da fährst du am Tag. Geil. Fährst am Tag. Das ist wirklich wie Klassenfahrt. Das ist lustig, wenn alle da einsteigen und dann sitzt man da und trinkt sein Käffchen. Und dann fährt man zum Hotel. Er wird nicht im Nightliner geschlafen.
Ja. Ah, okay, verstehe. Verstehe. Aber bei Tim schon, oder? Da gibt es Nightliner. Da gibt es Tourleben.
Da gibt's Nightliner, genau. Ja. Schöne Quietschbusse.
Ja, geil.
Kannst du in den Dingern gut schlafen?
Ich kann so gut nicht schlafen. Ich liebe es, wirklich. Ich kann am besten schlafen, wenn er fährt. Und dann, sobald er stehen bleibt, dann so, werde ich immer wach. Und wenn glücklich, penne ich dann nochmal ein. Aber wirklich, wenn das Ding fährt und es wie quietscht und wackelt und knarzt, dann, das ist meine Welt. Ich kann nirgends so gut schlafen wieder.
Das ist cool. Das ist eine tolle Herausforderung. Das ist eine super Voraussetzung.
Ist, glaube ich, eine Typfrage, oder? Weil es gibt echt auch bei uns in der Band und in der Crew Leute, die sagen, die hassen das, im Bus zu schlafen. Die sagen, ich kann das nicht mehr und ich finde es so furchtbar. Und ich denke immer so, ich wünschte, die Tour würde noch 3 Wochen gehen. Ich finde es so geil.
Geil, ach, ist geil. Ja. Nee, bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen immer abhängig. Ich bin immer so schon empfindlich beim Schlafen.
Ja.
Und so, wie der Busfahrer fährt, was es für ein Bus ist. Also wenn jetzt neben mir die ganze Zeit quietscht, wie als würde da eine Familie Mäuse wohnen.
Ja, natürlich. Es gibt Grenzen, natürlich, ja. Ja, aber ja.
Aber nee,
wenn du so einen aggressiven Fahrer hast, der keine Ahnung, der sonst Flixbusse fährt und einfach bremst und fährt wie eine besenkte Sau, natürlich ist es dann nicht komfortabel. Aber wenn du einen guten Fahrer hast und einen okayen Bus, sage ich mal, dann
Ja. Ja, aber ich finde den Vibe eigentlich voll geil. Ich finde es geil, so eine Art Wohnzimmer zu haben, in dem man nach dem Konzert alle reingeht, man kann da sein Bier trinken.
Ja.
Das fetzt schon. Das ist schon cool.
Ja, finde ich auch. Finde ich voll. Gibt es noch was du, weil du, ich komme auf die Frage, weil du vorhin gesagt hast, dass du es eigentlich schade findest, dass du keine eigene Band hast mit eigener Musik. Hast du da so richtig den Wunsch, das nochmal zu machen? Oder ist das, was du sowieso machst, reicht dir das? Oder möchtest du wirklich irgendwann nochmal eine ganz eigene Band mit eigener Musik und in die kleinen Clubs und die Leute singen da die Musik mit, die du womöglich mitgeschrieben hast und komponiert hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das nicht so passieren wird. Also jedenfalls nicht mehr so mit die Leute singen die Texte und alles. Aber ich versuche gerade so ein bisschen wieder was zu machen, indem ich ein bisschen Videos mache. Ich will jetzt versuchen, in diesem Video-Ding so ein bisschen, also gar nicht so, weil ich jetzt fancy Videos machen will, sondern einfach auch, weil man daran auch so toll übt. Also ich finde das wirklich geil, wenn man so Sachen bewusst, man muss sich bewusst für Sachen entscheiden.
Ja.
Ja, was man spielt und warum man es spielt und so.
Ja. Und vor allem, das für sich selbst zu machen, ist ja das eine, wenn man das so macht, aber das dann auch quasi in die Welt rauszulassen und dann halt konkret auf Instagram zu posten, dass man wirklich sagt, so, ey, guck mal, das bin ich und das repräsentiert mich und damit das möchte ich der Welt zeigen. Das ist halt das Ding.
Das ist wirklich, und ich bin halt so selbstkritisch und überselbstkritisch, also bin da schon besser geworden, früher war ganz schlimm. Ja. Aber jetzt versuche ich mich und zu sagen, auch loslassen und sagen, das kann man schon machen. Und ich interessiere mich ja schon auch für diesen ganzen Kamerakram. Also ich finde das irgendwie spannend so und will dann gern, wenn ich ein Video mache, das auch eine gewisse Ästhetik hat, gut klingt. Ja, also ich bin jetzt nicht, ich glaube, ich werde jetzt nicht jede Woche 3 Videos raushauen. So nicht. Also wenn
das so, kommt, dann. Ja, dann also dann, lieber Qualität statt Quantität. Das fällt aber wirklich auf bei deinen Videos. Du hast selten eine statische Kamera, sondern das wechselt dann, der Sound ist gut, man sieht dich, man bekommt aber auch was von der Atmosphäre mit, man sieht, welcher Künstler das ist, welches Publikum da ist, wenn du Live-Material zeigst aus dem Studio. Also sie sieht immer gut aus und es klingt immer gut bei dir. Das fällt schon auf.
Cool. Das ist cool, super. Und deswegen, und ich will es jetzt sozusagen jetzt mal von diesen Konzerten weg, sondern mal selbst was machen und will auf jeden Fall aber nicht nur Trommelsachen, sondern auch Leute dabei haben. Also soll es Musik sein. So, das ist eigentlich, das merke ich immer mehr. Also jetzt nur ein Schlagzeug spielen ist als Video, finde ich, reizt mich nicht mehr so, das zu sehen. Oder ich reizt mich auch nicht bei anderen mehr zu sehen. Ich bin immer geflasht, wenn das irgendwie im Zusammenhang, wenn da was zusammenkommt mit Musikern, mit wirklich geilem Sound und Musik, einfach Musik.
Genau. Ja, ey, total. Bin ich total bei dir. Voll. Es gibt ja schon so echt krasse Instagram-Schlagzeuger, nenne ich sie jetzt mal. Das ist klingt vielleicht ein bisschen abwertend, ist überhaupt gar nicht so gemeint. Es gibt ja schon so echt richtig krasse Typen. Mir fällt jetzt gerade Eloy Casagrande ein. Kennst du den? Sagt dir der was?
Nee.
Der hat bei Sepultura gespielt, hat aber auch selber so ganz viele Videos und ist jetzt der neue Schlagzeuger bei Slipknot.
Ah, krass, okay.
Und den gucke ich mir so gerne an, weil er echt Sachen spielt, wo ich denke, das, oder vorher dachte, das geht eigentlich gar nicht. Wir haben vor zig Jahren mal mit Sepultura auf dem Festival gespielt, da haben die vor uns gespielt, absurderweise. Und er war am Schlagzeug und hatte aber einen gebrochenen Mittelhandfinger und hat aber mit diesem gebrochenen Finger so reingeknüppelt und so abgefahren gespielt, dass ich dachte, ey, das gibt's nur einmal, so einen Typen.
Ja, krass. Ja, es gibt auf jeden Fall so krasse Leute, ey. Das ist schon irgendwie. Deswegen, also ich gucke mir auch viel zu viel davon an.
Ja, ich gucke auch viel.
Und da wird es fast noch schwerer, Sachen mal selbst zu machen oder selbst rauszuhauen und so. Und davon muss man sich mal ein bisschen befreien. So.
Ja, muss man auch. Ich guck auch lieber. Ich denke immer so, wenn es ist eh so viel da, warum soll ich dann jetzt auch noch sowas machen? Ich komme da gar nicht ran.
Genau, und das hat irgendwie auch dann so eine Entscheidung, dass man sagt, okay, man ist so nicht und man kann das wird man eh nicht spielen können und so, aber man hat einen eigenen Geschmack und der ist hoffentlich, und manchmal merkt man ja auch, dass es Leuten gefällt und deswegen
voll.
Ist der eigentlich ganz cool, kann man schon machen.
Ja, okay, alles klar, dann ist meine Frage aber beantwortet, das finde ich glaube ich gut. Ja.
Aber es, ich finde es total, was meine große Frage gerade ist immer so, wie schafft man es, also dann wirklich schöne Musik entstehen zu lassen, wenn man so ein bisschen diese Remote macht, ja, also man ist hier viel, also es ist einfach schwer zusammenzukommen mit Musikern und das zusammen zu machen. Jedenfalls bei mir ist es schwer, mein Raum ist zu klein, zu voll und ich will auch eine gewisse Ästhetik mit diesen Kameras und dem Look und so, das ist sozusagen zusammen schwer umsetzbar. So.
Ja, ja.
Und dieses nacheinander einspielen ist irgendwie spannend, weil man ja gar nicht weiß, was als nächstes kommt und wie was der Nächste draus macht, ist irgendwie auch cool.
Ja.
So.
Ja.
Aber irgendwie finde ich es total krass, was einzuspielen, ins Leere reinzutrommeln, eine Form, klar, man muss sich irgendeine Form ausdenken, mit drei Parts vielleicht, irgendwie, wie man rein und rauskommt.
Ja.
Und dann hofft man, dass am Ende schöne Musik rauskommt. Das ist schon irgendwie auch lustig irgendwie.
Deswegen total. Das ist total spannend. Das ist mega spannend. Also es kann natürlich nicht diese Magie entstehen, wenn man gemeinsam im Raum steht und Musik macht, aber es kann eine andere Magie entstehen. Das ist überhaupt nicht wertend, sondern das kann genauso was Tolles dabei rauskommen.
Mhm. Ja. Ja.
Ja, cool. Ja. Mein Lieber, ich glaube, das war's schon. Ich bin cool. Fertig. Ja, vielen Dank.
Sehr schön, ey. Das war schön.
Ja, voll.
Dank dir.
Hat Spaß gemacht. Dann, auf der letzten Howard Carpenter Tour, ich hoffe sehr, dass ich da in Wien bin und dann komme ich dich besuchen. Freu ich mich sehr drauf.
Da bin ich gespannt, was du davon hältst, von dem lustigen Schlager.
Wahnsinn. Ich hab ja echt ein Faible für Howard Carpenter, muss ich echt sagen. Also irgendwie fand ich das schon immer gut.
Und der Typ ist wirklich auch lustig. Wirklich.
Glaube ich.
Also man kann mit dem wirklich Spaß haben. Der ist locker und macht so seine Witze und ist wirklich witzig.
Ja, glaube ich. Ja, cool. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall und bis bald.
Danke dir. Ciao.
Tschüss.
Das war Bumzack. Bis zum nächsten Mal.